Why didn't Gretchen quit and sue instead of suing only after she got fired? Why didn't she complain?
Why didn't she complain? Really?
He means the anonymous hotline.
There was a hotline?
Yeah.
I did the harassment seminar twice. I never heard about a hotline.
Because it's bullshit. They have a contractual right to monitor our communications. A hotline in this building is like a complaint box in occupied Paris. It's like we're telling women, go on, speak up for yourself. Just know the entire network is with Roger. No one will believe you. They'll call you a liar. Oh, and as for your career, you want assignments and airtime? Go ahead. Call the paranoid man who decides your salary a pervert and do that on a fucking anonymous hotline he controls. On a phone, he has a contractual right to record. Jesus fucking Christ. Do you think women are idiots?
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 8 mit Juliane Löffler.
Hallo.
Samira El-Wazil.
Hi.
Und wir begeben uns in den Newsroom von Fox News, in dem nicht nur furchtbare, menschenverachtende Politik unterstützt wird, sondern auch wie an vielen, vielen anderen Orten in der Welt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz an der Tagesordnung war oder ist. Denn darum geht es im neuen Film Bombshell mit Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie, der für 3 Oscars nominiert ist. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Samira, wann hast du das letzte Mal Fox News geguckt?
Tatsächlich, nachdem ich den Film angeschaut habe, habe ich mir Moderation von Megyn Kelly angeschaut, weil ich sie, ihre Art zu sprechen, vergleichen wollte mit der schauspielerischen Performance von Charlize Theron, die übrigens sehr, sehr, sehr beeindruckend ist. Wahnsinn.
Oh, das ist sehr spannend. Ja, das hatte ich auch das Gefühl. Juliane, hast du mal bei Fox News reingeschaut?
Man kann das ja gar nicht so einfach gucken in Deutschland, denn es ist ja ein amerikanischer Sender, aber Videoschnipsel auf jeden Fall, klar. Also das, was viral geht, was so im Internet durch die Timeline sickert sozusagen.
Ja, verfolgt ihr das ausgiebig, die USA, US-amerikanische Politik, auch Medienpolitik da?
Meine Mutter ist ja Amerikanerin, deswegen tatsächlich auch aus einem persönlichen Interesse, aber natürlich auch, weil meine Lieblingscomedians die Sachen sehr gut zerlegen. Also Stephen Colbert und Trevor Noah arbeiten sich ja nahezu täglich an den Fox-Moderationen und Fox-Inhalten ab. Und auch John Oliver zum Beispiel. Also sekundär nehme ich es auf jeden Fall wahr, ja.
Ja, dadurch, dass ich ja für ein Unternehmen arbeite, dessen Hauptsitz in New York sitzt und auch sonst in erster Linie ein amerikanisches Unternehmen ist, interessiert mich das natürlich grundsätzlich an amerikanische Politik und also US-amerikanische Politik. Und es ist genau wie bei Samira, also ich liebe Trevor Noah, ich gucke das sehr, sehr viel und John Oliver auch und dann höre ich sehr regelmäßig The Daily, den Podcast von der New York Times. Das ist so alles, was ich so an Kapazitäten habe für US-amerikanische Politik und Medienpolitik.
Ja, man kriegt so über andere auch viel mit, ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ja, schön, dass ihr da seid, freut mich wirklich sehr und es wäre hier sogar noch krasser gewesen, denn the one and only Miss German Podcast, Maria Lorenz, wäre eigentlich auch hier dabei gewesen, um mit uns über Bombshell zu quatschen. Sie hat den Film auch geguckt, aber sitzt gerade in der guten alten Deutschen Bahn fest und kann nicht nach Hause und meinte, sie weiß auch nicht, ob das heute überhaupt noch klappt, also liebe Grüße an dich auf jeden Fall. Die wird dann bestimmt nochmal irgendwann zu einer anderen Folge hier dabei sein. Ich will nochmal zu euch kommen. Samira, du bist politische Ghostwriterin, Schauspielerin, Podcasterin, sag niemals Nietzsche, bei Audible ist der Podcast und preisgekrönte Kolumnistin bei Übermedien, den Bert-Donne-Preis für Medienpublizistik 2020. Hast du bekommen. Wie ist es eigentlich bei dir? Wir haben schon über Fox News kurz geredet, aber wie gehst du so an Medien ran? Wie kriegst du diesen Überblick bei so einer wöchentlichen Kolumne und wie wird man dabei nicht völlig wahnsinnig?
Also insgesamt habe ich ja sowieso eine große Leidenschaft für massenmediale Kommunikation. Das meint also Print, Internet, Hörfunk, Fernsehen. Das war für mich schon als Kind extrem identitätsstiftend. Also ich war ein klassisches Fernsehkind. Ich wurde durch Fernsehen tatsächlich eine vernünftigere Schülerin. Ich habe viele Sachen dort gelernt. Und Fernsehen war auch für meine Eltern zum Beispiel auch krass identitätsstiftend. Also Medien, also Print und Fernsehen und Hörfunk haben meinem Vater Deutsch gebracht, beigebracht und meiner Mutter, wie man eine gute Mutter ist und mir nebenbei auch, wie man Drogen herstellt und am effizientesten online vertickt. Und deswegen ist das für mich gar nicht so Arbeit, Rezeptionsarbeit tägliche, sondern etwas, was mich tatsächlich genuin interessiert und womit ich mich gerne umgebe. Verhindert aber tatsächlich nicht, dass man auch ein bisschen neurotisch wird, ein bisschen Gaga auf Dauer. Also gerade wenn man so Twitter-Diskurse, die ja dann auch in Print und Hörfunk rüberschwappen und dann irgendwie immer weitere Kreise ziehen, verfolgt, dass man dann auch manchmal denkt so, was Was ist hier eigentlich los? Why? Aber um deine Frage zu beantworten, aus einem Interesse und einer Leidenschaft für Medien.
Ich finde es total krass mit Twitter, muss ich sagen, dass ja, also einmal bist du dann natürlich auch an dieser Schnittstelle dann natürlich auch ein Diskurs auf Twitter, weil das merkt man auch bei den Sachen, die du machst, dass es auch oft um Diskurse geht, die Netzdiskurse erstmal sind und dann in die Massenmedien rüberkommen. Und wahrscheinlich ist es ja auch eine Schnittstelle, an der du sitzt, dass wenn dann Übermedien darüber geschrieben hat, es vielleicht nochmal wichtiger wird, auch für andere Medien darauf Bezug zu nehmen. Ich finde es aber manchmal bei Twitter so schwierig, weil man ja, wenn man so schaut, was für Hashtags trenden, dann ist ja so der Hashtag, der auf Platz 1 ist oder so, da haben 3000 Leute dann dazu getwittert. Und das ist ja manchmal eigentlich gar nichts. Also wenn man das auf die Gesamtmasse der Menschen, die in Deutschland sind, so bezieht. Also manchmal hat man so das Gefühl, dass auch krass Sachen bei Twitter so schnell aufgeblasen werden und dann auf einmal so gesamtdeutsche Diskurse sind. Das ist schon auch ganz schön seltsam, oder?
Es agiert, glaube ich, wie ein Vergrößerungsglas. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn du sagst, dass manche Sachen einfach komplett aufgebläht werden. Jetzt nur als kleines Nebenbeispiel die Geschichte gestern mit der Bild und Mario Sixtus, was aber natürlich ein sich gegenseitig indizierendes Moment hatte. Also es war im Grunde die Bild, die etwas, das in Twitter komplett irrelevant war, oder was heißt irrelevant, aber jetzt keine große Debatte oder sowas. Es war ein Tweet von Mario Sixtus, das dann übernimmt in die
Was hat
Bildzeitung.
er getwittert? Ich habe es gar nicht
Er
mitbekommen.
hatte getwittert, dass wenn es ging um uniformierte Bundeswehr Soldaten, wenn die uniformiert den Zug nehmen, die Deutsche Bahn, dass man sich da nicht wundern müsse, dass Leute da, oder wie soll das Bild der Bundeswehr verbessern, wenn in komplett überfüllten Zügen noch dazu Soldaten in Bundeswehruniform zu sehen sind und dass die Leute da nicht denken, ja, toll, jetzt haben wir einen super vollen Zug und jetzt noch dazu die Soldaten. Also wie soll das sein, dass da keine negative Verbindung hergestellt wird? Und das war mehr so eine Art ironischer Appell an die Bundesregierung, so nach dem Motto, ja, super Plan, geht irgendwie kaum auf. Und die Bild hatte diesen Tweet aufgenommen mit der Schlagzeile ZDF-Journalist wettert gegen Bundeswehrsoldaten und hat einen ganzen Artikel daraus gemacht, basierend eigentlich nur auf diesem einen Tweet von Mario. Und plötzlich war dann Mario wiederum in so einer Art Mini-Shitstorm von irgendwelchen Bildlesern. Und dann hat die Bild gesagt, aha, da sind Leute, die reagieren. Ja, das ist Ausdruck dessen, dass es da eine Debatte gibt oder dass es da Gegenwind, genau, Mario Sixtus bekommt im Internet Gegenwind und das sind dann vielleicht so 20 Leute, die so drunter geschrieben haben, hey, lass die Bundeswehrsoldaten in Ruhe. Nur um zu sagen, also diese Dynamiken bedingen sich ja auch gegenseitig erstens, das ist ja nicht immer nur quasi in Twitter aufgebläht und dann wird das übernommen von den klassischen Medien. Was aber, um zurück zum Eingangsproblem zu kehren, was ich glaube, wovon ich denke, dass Twitter das gut kann, ist Sachen, die schwelen oder die im Kleinen eigentlich da sind und Teil unserer gesellschaftlichen Diskurse sichtbar zu machen, wie ein Vergrößerungsglas. Also nur weil es dort irgendwie wenig Menschen besprechen, heißt das nicht, dass das nicht ein grundsätzliches oder systemisches Problem ist, was da angesprochen wird, was für ganz Deutschland gilt. Sei es jetzt Themen zum Sexismus, zur Migration. Und MeToo ist tatsächlich auch ein Beleg dafür, dass das ja etwas in Gang gesetzt hat, was durch Twitter und durch das Aggregieren dieser unter dem Hashtag MeToo verschlagworteten Schicksale der Frauen erst überhaupt die Größe und die Relevanz und die Substanz bekommen hat, die es gebraucht hat, um in das gesamte Bild der Öffentlichkeit reingetragen zu werden.
Ja, Juliane, du bist ja Reporterin für LGBTQI+ und Feminismus bei BuzzFeed News. Ist ja wahrscheinlich auch genau dein Thema, oder? Wie so auch nicht nur MeToo, sondern halt so Debatten und sowas auf Twitter irgendwie hochkochen, wo so, ja, Probleme in der Gesellschaft sind, die sich dann da zum Beispiel auch zeigen, oder?
Total. Ich gucke da so ein bisschen anders drauf, nämlich vielmehr mit so einer Reporterbrille. Also für mich ist Reporterinnenbrille. Für mich ist Twitter einfach in erster Linie auch ein Ort, an dem ich Quellen finde, weil Leute sich dort eben austauschen und ich ganz konkret sozusagen als Journalistin Informationen finde, die ich nirgendwo anders finde. Und ich glaube, was ja passiert ist, ist, dass einfach JournalistInnen in den letzten, ich sag jetzt mal so 3, 4, 5 Jahren Twitter entdeckt haben und verstanden haben, dass man daraus sehr, sehr gut Nachrichten generieren kann. Jetzt mal unabhängig davon, was für eine Reichweite oder sozusagen wie viel was auch geliked und geshared wird. Das ist natürlich auch ein Indikator, ja, also ich sag mal so ein Gradmesser für eine Relevanz oder für ja auch eine Relevanz für die Personen selbst, die sozusagen sich dort austauschen. Aber was ja eigentlich passiert ist, dass einfach extrem viele JournalistInnen auf Twitter sind, von dort Themen nehmen, in die Medien übertragen, in denen sie arbeiten und dadurch ja so ein Diskurs auch erst entsteht und dadurch wiederum auch eine gesellschaftliche Debatte nochmal weitergetragen wird und aus Twitter hinaus.
Ja, stimmt.
Du, diese Jobbeschreibung, also Reporterin für LGBT-Themen und Feminismus, ist ja nicht was, das jetzt jedes große Zeitungshaus hat, sondern...
Ich möchte behaupten, keines.
Ja, keines sogar, okay, das wusste ich nicht.
Ich weiß es nicht, also ich kenn sonst zumindest niemanden.
Wie ist das entstanden? Wie bist du bei BuzzFeed gelandet?
Also ich habe mich mit diesen Themen schon vorher beschäftigt und es war aber so, dass BuzzFeed ja Mitte 2017, also BuzzFeed gab es ja schon vorher in Deutschland, aber BuzzFeed News ist eben Mitte 2017 in Deutschland sozusagen gegründet worden, sage ich mal, wurde das Team gegründet. Es gab vorher schon Daniel Drepper, unseren Chefredakteur, sehr bekannter Investigativjournalist, der da auch schon ein paar Monate vorher war, und der hat sich ein Team zusammengestellt. Und die Überlegung war ein bisschen, in einer doch schon recht diversen und auch lauten Medienlandschaft in Deutschland, was kann man da sinnvoll beitragen, ohne dass man irgendwie nur das macht, was die anderen auch schon machen. Und ich glaube, das ist was uns alle irgendwie nicht interessiert hier bei BuzzFeed. Also wir versuchen schon, die Sachen zu machen, die nicht schon irgendwo anders stehen. Und da hat er eben verschiedene Themen identifiziert und ist auch teilweise mit uns dann auch besprochen. Es verändert sich auch immer so im Laufe der Jahre, aber es gibt keine Schwerpunktreporterin für LSBTI in den größeren deutschen Medien und wir versuchen eben da sozusagen in diesen Nischen uns aufzustellen und vor allen Dingen auch bei solchen Themen, also gerade wenn es jetzt um sexualisierte Gewalt geht, Frauenrechtsthemen, aber eben auch LSBTI, sexuelle Minderheiten, das sind ja sowas, was man im Journalismus eher so als weiche Themen bezeichnet, ja, an die man eher identitätspolitisch oder gesellschaftspolitisch herangeht. Aber das sind Themen, die man durchaus auch sehr hart recherchieren kann und für die es ganz klar Handwerkszeug gibt, mit dem man sich sozusagen in diesen Beat, so nennen wir das bei BuzzFeed, bewegen kann. Und die Idee ist sozusagen, dass wir das Handwerkszeug, was wir vor allen Dingen auch aus dem Investigativ, als Investigativjournalistin haben, eben auch in diesen Bereichen anwenden können. So, und ja, das war ein bisschen die Idee, diese Nischen zu besetzen.
Dieser ganze Themenkomplex MeToo und alles, was da später noch jetzt dranhängt, Hollywood hat ja eine große Rolle gespielt, aber es ging auch durch die Medienhäuser und es gab auch in Deutschland da verschiedene Fälle. Und ich habe immer so das Gefühl, dass es für viele Leute schwierig ist, manchmal nachzuvollziehen, wie sie verschiedene Fälle so von außen bewerten sollen. Also wenn sich zum Beispiel Frauen melden und sagen, es gab da sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, dann gibt es ja, dass viele Leute auf Twitter sagen, believe women, wir müssen den Leuten glauben. Und manche gehen weiter und sagen, wir müssen dann die Leute, die da verurteilt werden, die müssen sofort gecancelt werden. Gleichzeitig ist es rechtlich natürlich auch irgendwie total schwierig, wenn es manchmal noch gar keine richtige Anklage gibt, wenn der Fall noch nicht vorm Gericht ist. Und es ist ja wahrscheinlich für euch auch schwierig, darüber zu berichten, oder? Also ihr hattet doch auch ein Fall vor kurzem, wo das gar nicht so leicht war, da überhaupt einen Artikel und eine Recherche zu veröffentlichen, ne?
Also das Veröffentlichen an sich ist erstmal nicht so sehr das Problem, sondern dass es dann auch online bleiben darf. Aber ich fange mal so ein bisschen grundsätzlicher an. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, wenn es um Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt geht. Also es gibt einmal sozusagen die rechtliche Ebene, ist was strafrechtlich relevant, wird jemand angeklagt, wird jemand verurteilt. Dann gibt es sozusagen so eine arbeitsrechtliche Ebene, wenn es jetzt eben zum Beispiel im Arbeitskontext stattfindet, eine berufsrechtliche. Und dann gibt es aber eben noch eine journalistische. Und die journalistische hat nicht zwangsläufig was mit der rechtlichen zu tun. Also ich kann auch über Fälle berichten von Personen, die noch nicht verurteilt sind. Ich kann sogar über Fälle berichten über Personen, die nicht mal angeklagt sind. Aber ich habe natürlich auch eigene Regeln, an die ich mich halten muss, genau wie ein Gericht auch. Und das ist in Deutschland die sogenannte Verdachtsberichterstattung. Und da gibt es sehr, sehr genaue Regeln, wann JournalistInnen über Vorwürfe sexualisierter Gewalt oder auch andere Missbrauchsvorwürfe oder überhaupt eben über einen Verdacht eine Person öffentlich äußern darf. Und diese Regeln kann man lernen und die sollte man dann auch kennen, wenn man darüber berichtet. Und bei uns ist es natürlich schon so, dass wir uns erstmal, wenn wir solche Vorwürfe hören, sehr genau überlegen, was brauchen wir, wie viel müssen wir zusammentragen, wie schwer sind die Vorwürfe, wie viele dieser Vorwürfe gibt es, können wir überhaupt genug Informationen zusammentragen, um sozusagen diese das zulässig zu berichten, ja, also um berichten zu dürfen. Und dann, was natürlich im zweiten Schritt passiert ist, wenn wir dann entscheiden, ja, das ist genug oder wir wollen das recherchieren, dann recherchieren wir diese Informationen und dann wird es von unseren AnwältInnen geprüft. Also wir arbeiten mit einer Medienrechtskanzlei zusammen und die sehen diese Texte vorher und sagen, so geht es nicht. Dann muss konfrontiert werden, auch das gehört zur Verdachtsberichterstattung. Also wir müssen die Personen, gegen die wir Anschuldigungen erheben, die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Das ist einfach presserechtlich so. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Text von jedem Gericht in Deutschland sofort abgemahnt und muss aus dem Netz genommen werden oder gesperrt werden. Und auch diese Konfrontation sehen wiederum unsere Anwältin. Also es gibt da sehr, sehr viel, was sozusagen erstmal journalistisch passiert, bevor dieser Text veröffentlicht werden darf. Und wir haben wir hatten eben einen Fall, da geht es um einen Arzt. Ich kann dazu jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, weil wir eben gerade abgemahnt sind und ich deshalb nicht nur sehr bedingt darüber sprechen darf. Da haben wir sehr schwerwiegende, auch sehr weitreichende Vorwürfe veröffentlicht. Also es gibt, mittlerweile haben sich über 40 Personen bei mir gemeldet, die mutmaßlich betroffen sind von Übergriffen. Und dieser Arzt hat uns dann abgemahnt und das Gericht hat auch dieser Abmahnung erstinstanzlich jetzt Recht gegeben. Das heißt, ich darf im Moment nicht weiter darüber berichten und diese Texte, die wir da veröffentlicht haben, sind auch nicht verfügbar. Und wir haben jetzt gerade Berufung eingelegt und die Berufungsbegründung eingereicht und jetzt warten wir auf den nächsten Verhandlungstermin und hoffen natürlich, dass das in der nächsten Instanz anders entschieden wird.
Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland, also kriegt ihr sehr, sehr viele Nachrichten zu diesem Thema aus unterschiedlichen Sachen und habt ihr öfter mal das Gefühl, da können wir jetzt aber noch nicht drüber berichten, weil es sind noch nicht genug Leute oder wir haben noch nicht genug Recherchen dazu angestellt, aber eigentlich müsste da viel mehr gemacht werden?
Ja, also das eine ist, dass wir total viele Informationen haben von Sachen, wo wir, das ist ja auch eine Kapazitätenfrage, ne? Also so eine Verdachtsberichterstattung ist extrem aufwendig, weil man muss sozusagen die Quellen erstmal finden, dann muss man die Quellen überzeugen, dass sie mit einem reden, dann muss man das dokumentieren, dann muss man sozusagen eine Drumherum-Recherche machen. Also es reicht nicht, wenn mir sehr viele Leute etwas erzählen, sondern ich muss gucken, ganz oft finden Übergriffe ja in Räumen zu zweit statt. Das heißt, die sind wahnsinnig schwer zu belegen. Das haben die Personen auch vor Gericht das Problem. Ja? Da steht es dann sozusagen Aussage gegen Aussage. Was wir jetzt als Journalistin machen können, ist, wir versuchen sozusagen andere Belege, die im Umfeld dieser mutmaßlichen Übergriffe stattfinden, zu finden, um das zu belegen. Das heißt, haben die mit ihrer besten Freundin darüber gechattet? Gibt es noch Chatprotokolle? Haben die ihrer Mutter davon erzählt? Kann die Mutter das bestätigen? Gibt es irgendwelche Dokumente, die belegen, dass sie in der Zeit an dem Ort waren, von dem sie das erzählen? Gibt es mehrere Personen, die sagen, ihnen ist was passiert? Werden da Muster erkennbar? Ja, also das sind all solche Sachen und da passiert erstmal, das ist sozusagen wahnsinnig, das ist oft sehr langwierig, also es kann Wochen oder auch Monate dauern und es ist passiert auch, also ich habe jetzt gerade einen Fall, da recherchiere ich sozusagen so nebenher seit so 2-3 Monaten, da geht es um eine Person des öffentlichen Lebens gegen die sehr schwerwiegende Vorwürfe, geht es um so einen offenen Brief, der kursiert, geht im weitesten Sinne um die Kunst- und Kulturbranche und das mache ich sozusagen nebenher, aber es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die erst gar nicht mit einem reden möchten und so und das kann dann sich Wochen oder Monate ziehen, bis man überhaupt mal an einen Punkt kommt, dass man sagt, jetzt habe ich ansatzweise genug, dass ich über eine Veröffentlichung nachdenken kann. Ja? Das heißt, es gibt auch Informationen, die wir haben, wo wir sagen, das schaffen wir kapazitätenmäßig nicht, das anzugehen oder das müssen wir auf später verschieben oder so, ja. Es gibt aber auch andere Fälle und das war jetzt eben dieser MeToo-Fall aus dem letzten Jahr, über den ich berichtet habe, da war das ungewöhnlich einfach. Da waren die Leute sehr offenherzig und da habe ich gemerkt, es gibt ein sehr, sehr großes Bedürfnis, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und dadurch haben sehr viele Leute sehr schnell mit mir gesprochen. Dadurch war das zum Beispiel eine Recherche, die hat dann so 6 Wochen gedauert oder so. Das ging eigentlich relativ schnell.
Du hast gerade von dieser Dokumentation gesprochen, das ist ja auch ein Thema im Film. Später kann man dann sagen, wenn man betroffen ist von sowas, ist es ganz wichtig, diese Fälle irgendwie zu dokumentieren?
Also das ist natürlich eine Frage, die eigentlich Anwältinnen und Anwälte viel besser beantworten können als ich, weil mir das immer schwerfällt, in solchen Fällen den Menschen dann irgendwie zu raten, wie sie sich verhalten sollen. Das ist ja meine Aufgabe nicht als Journalistin. Also ich kann denen versuchen zu helfen, das an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn die das möchten. Aber ich kann denen jetzt nicht so richtig sagen, was für die auch rechtlich der richtige Weg ist. Hängt ja auch ganz stark davon ab, was wollen die Personen. Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Motive, warum die Menschen mit mir sprechen und mir solche Informationen geben. Prinzipiell ist es natürlich so, dass je mehr Dokumente oder Informationen es zur Verfügung gibt, umso einfacher ist es, das auch an die Öffentlichkeit zu bringen, sei es nun oder dagegen vorzugehen, ja, sei es nun journalistisch oder rechtlich. Das ist sicherlich richtig.
Ja, sehr, sehr spannend. Und da werden wir bestimmt jetzt auch drauf zurückkommen, wenn wir über den Film sprechen. Und zwar ist es Bombshell von Jay Roach. Der kommt ursprünglich aus New Mexico. Sein Vater war im Militär und der hat erstmal Ökonomie studiert in Stanford und später dann auch einen Master in Filmproduktion gemacht und ja, so zwei kleinere Filme gemacht. Und dann finde ich schon seine Filmografie ein bisschen witzig in Anführungsstrichen, weil diesem Film Bombshell ja auch so ein bisschen vorgeworfen wurde, ja, das ist jetzt zwar eine MeToo-Story, aber von einem Mann verfilmt, und er hatte auch zwei Austin Powers-Filme gemacht, was ich ganz interessant finde, und auch diese Serie Meet the Parents heißt die heißt auf Deutsch Meine Frau, ihr Vater und ich, und ist dann später aber eher in diese Biopic-Richtung gegangen mit The Campaign, dann mit Trumbo und jetzt eben auch mit Bombshell, der auch jetzt bei den Oscars ja bedacht wurde. Samira, worum geht's denn da?
Also in dem Film Bombshell wird nach wahren Begebenheiten arbeitet der Film den Skandal um den Fox News-Chef Roger Ailes auf, der ähnlich wie Harvey Weinstein seine Macht missbraucht hat, um Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Und Charlize Theron und Nicole Kidman spielen dabei die real existierenden Fox-Moderatorinnen Megyn Kelly und Gretchen Carlson, die 2016 die sexuellen Belästigungen von ihrem Senderchef öffentlich gemacht haben. Margot Robbies Figur verkörpert hier als Kayla Pospisil, sie ist eine Art Surrogatfigur, also sie ist stellvertretend für alle Opfer von Roger Ailes, die aber nicht selber zu Wort kommen dürfen oder wollen oder eben in dem Film stattfinden wollen. Also sie ist quasi ein Kompensat aller Opferschicksale. Der Film beginnt in der Chronologie der Ereignisse, die dargestellt werden im Jahr 2015 während der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, als Megyn Kelly diesen in einer TV-Debatte öffentlich herausgefordert hatte. Das war die Debatte, wo Trump danach gesagt hatte, dass sie zickig war, weil sie menstruiert hat. Also es war dieser berühmte Satz, sie hatte Blut in den Augen und es kam wahrscheinlich auch Blut woanders heraus. Und das war ein Riesending, weil natürlich auch Megyn Kelly dann zu dem Zeitpunkt ab dann die Nachricht war und nicht mehr die Aussage von Trump, sondern der Umstand, dass sie öffentlich gedemütigt wurde von dem Präsidentschaftskandidaten. Parallel dazu wird die Moderatorin Gretchen Carlson, die auf Fox and Friends eigentlich total eine super erfolgreiche, emblematische Gestalt ist, von der Sendung abgesetzt beziehungsweise abgezogen und landet auf einem toten Sendeplatz. Schließlich wird sie gänzlich vom Sender gefeuert, im Grunde genommen, weil sie versucht, glaube ich, zu feministische Inhalte unterzubringen auf Fox News und generell auch irgendwie zu liberal wird, was zum Beispiel Waffengesetz-Kommentare anging. Parallel dazu bereitet sie eine Klage gegen Fox vor wegen der sexistischen Behandlung on air und dann auch eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen Roger Ailes. Also durch Gretchen Carlson wird überhaupt der ganze Skandal erst publik. Die Anwälte sagen ja allerdings, wir brauchen unbedingt noch weitere Aussagen von anderen Opfern, um das ganze Ding festzumachen, weil es natürlich ein Riesengegner ist in der Öffentlichkeit. Und zeitgleich dazu, das Schicksal der dritten Person, die wir verfolgen dürfen in dem Film, lernen wir die ambitionierte und aufstrebende Kayla Pospisil eben kennen, die Redakteurin bei Fox ist, aber im Grunde genommen gerne Moderatorin werden möchte. Und bei ihrem Vorstellungsgespräch von Roger Ailes körperlich belästigt wird. Sie ist aber zu eingeschüchtert, um auszusagen. Also wie gesagt, sie hat auch gerade erst angefangen und weiß selber nicht, wie sie mit der ganzen Situation umgehen soll. Und sie ist für uns Zuschauer quasi eine Verkörperlichung oder eine Visualisierung dessen, was den Frauen dort angetan worden ist.
So, und bevor es weitergeht, wie immer der Hinweis, dass Cuts ja nur durch eure Unterstützung funktioniert. Also vielen Dank, dass so viele von euch das schon machen. Das ermöglicht uns, nächste Woche auf die Berlinale zu fahren. Die Akkreditierung ist durch. Wir machen täglichen Podcast von da. Das geht nur, weil ihr uns unterstützt. Das ist super. Und das würden wir sehr gerne auch für Cannes und Venedig in diesem Jahr machen. Deswegen hoffen wir, dass wir über 700 Euro bei Steady kommen. Dann würden wir das mal angehen. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. So kompliziert kann das ja gar nicht sein. Also schaut mal nach, falls ihr Bock drauf habt. Ihr müsst das natürlich nicht einfach so machen, sondern ihr kriegt einmal im Monat eine Special-Podcast-Folge, unter anderem die zu Terrence Malick, die es schon gab, und die zu David Lynch, die noch kommen wird. Und natürlich unsere Roundup-Folgen, wo wir eure Fragen am Ende eines jeden Monats besprechen und noch weitere Filmstarts. Das alles und noch viel mehr auf steadyhq.com/cuts und jetzt weiter im Text. Ja, interessant, dass dieses Thema jetzt so groß bearbeitet wird in Hollywood. Wie hat dir das denn gefallen, Samira?
Das ist sehr schwierig. Ich glaube, ich hatte ein paar Probleme mit manchen inszenatorischen und dramaturgischen Entscheidungen. Das Drehbuch war ja von Charles Randolph, der auch The Big Short gemacht hatte. Und das merkt man der Ästhetik und auch der Tonalität des Filmes an. Also der erste Akt fängt an wie eine Art Parodie auf Fox News Sendungen und gleichzeitig spürt man dann noch diesen The Big Short Vibe. Also wenn eben zum Beispiel Charlize Theron in ihrer Figur als Megyn Kelly per Voice-Over den Zuschauer, während sie die vierte Wand durchbricht, quasi über die Vorgänge ihres Senders informiert. Und diese Ästhetik wird dann komplett aufgegeben für eine naturalistischere Erzählung in der Mitte und erst am Ende wieder aufgegriffen, wenn die Frauen die vierte Wand nochmal durchbrechen, um per Voice-Over sich nochmal an den Zuschauer zu richten. Und das waren so kleine Entscheidungen, die fand ich irgendwie schwierig. Die haben den Film für mich fast die Wichtigkeit des Themas fast ein bisschen sabotiert. Also würde ich sagen, als Fazit, ich glaube, es ist nicht der beste Film der Welt, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Film. Und was er in den richtigen Momenten gut gemacht hat, also zum Beispiel Dynamiken zeigen von einer toxischen Redaktion, die sexuelle Belästigung deckt und überhaupt möglich macht, bis hin zu Aspekten eben dieser Power Balance zwischen dem Sendechef und den Mitarbeitern. Die Sachen macht er so gut, dass ich fast traurig bin, dass die Sachen, die nicht so gut gemacht worden sind, nicht besser gemacht worden sind. Deswegen ein gemischtes Fazit, ein wichtiger Film.
Wie war das bei dir?
Oh, ich war total begeistert. Ich habe mich wirklich schon lange auf den Film gefreut. Ich glaube, ich habe ich weiß nicht mehr genau, wann der Trailer rauskam, September, Oktober, ist auch egal. Auf jeden Fall hab ich den hier in der Redaktion beim Mittagessen, so auf dem großen Screen, habe ich den so vorgespielt und habe gesagt, Leute, ich freue mich so auf diesen Film. Habe ihn jetzt auch echt richtig, richtig gerne geschaut. Ich finde, es ist wahnsinnig gut gespielt erstmal. Also allein schauspielerisch hat es mir einfach extrem gut gefallen. Ich fand ganz toll diese Komplexität, die da reingekommen ist, dadurch, dass es sich in einem Sender, also es geht sozusagen um Missbrauch, der in einem Sender, der auch nach außen hin oft toxische Inhalte verbreitet, stattfindet. Und dann aber sozusagen innerhalb dieses Senders eigentlich total starke Frauenfiguren sind, die sozusagen mit dem Wertekanon dieses Senders überhaupt nicht so richtig zusammengehen. Und dann fand ich spannend, also dadurch gibt es ein bisschen so eine Auflösung von Gut und Böse. Und dann fand ich spannend, da habe ich dann natürlich jetzt auch stark mit diesen vielen, vielen Gesprächen mit Leuten, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, die ich so im letzten und in diesem Jahr geführt habe, so drauf geschaut, dass ich einfach wahnsinnig viele Muster wiedererkannt habe und gedacht habe, ja, das deckt sich sehr stark mit dem, was ich auch kenne. Und das fand ich einfach extrem präzise an vielen Stellen. Und dann finde ich, schafft es der Film, obwohl der ja eigentlich auch so was Unterhaltsames hat, also sehr amerikanisch Unterhaltsames hat, was sehr Buntes und Lautes und auch Schnelles, gibt es trotzdem so Momente, die ich wahnsinnig berührend fand und ganz stark und eindringlich. Also es gibt eine Szene, wo Kyla, die Samira eben auch vorgestellt hat, von Roger Ailes gebeten wird, ihr Kleid hochzuziehen und immer weiter und immer weiter. Und da passiert was Grausames und gleichzeitig was Spannendes und eine sehr präzise Beobachtung, nämlich was ich glaube passiert ist, er testet die Grenzen aus, um zu schauen, wie weit er mit seinem missbräuchlichen Verhalten bei ihr gehen kann. Und es ist eine Szene, die ist ganz leise, da passiert nicht viel, die geht relativ lange, bestimmt so 2-3 Minuten, das fand ich ganz stark und eindringlich. Und von solchen Szenen, finde ich, gibt es mehrere in diesem Film und es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Die Szene ist wirklich emblematisch. Also auch, weil der Film, wie du gesagt hattest, der ist ja sehr High-Tempo geschnitten. Also es ist ja wirklich zack, zack, zack. Und plötzlich kommt diese Szene, die sich wahnsinnig viel Zeit nimmt. Und Margot Robbie spielt alle Aggregatzustände, die man als Frau innerlich durchlebt in so einer Situation, derart präzise. Also von der Erkenntnis, was passiert hier gerade, über der hilfesuchende Blick zur Seite, dann ein Ekel auch vor sich selbst, vor dem Mann, vor der Situation, die Angst, die Überforderung, auch der Entschluss, mache ich das? Was passiert, wenn ich es nicht mache? All diese Aspekte, die man in dem Moment so spürt, wenn man plötzlich sich in so einer Situation befindet, wo man selber nicht, als Frau gerade nicht weiß, was gerade passiert und wie man das einordnen soll, sind so präzise und so gut und wirklich fantastisch von ihr verkörpert worden. Also das auch war auch für mich, glaube ich, die stärkste Szene in dem Film einfach, weil das Unbehagen, es ist so schwer als Frau einer anderen Person, also nicht einer anderen Person, Männern zu vermitteln manchmal, wenn man sagt, ja, der hat so geguckt oder der hat so geatmet oder der saß so neben mir, der war komisch. Und dann sagt man, ja, wieso, der hat doch nichts gemacht. Und man muss erklären, was genau das Demütigende ist, dass man empfindet, während dieses Unbehagen plötzlich das eigene Herz ergreift, wenn man in dieser Situation ist. Und diese Szene hat das sehr, sehr gut visualisiert, was das eigentlich ein sehr feiner und sehr abstrakter Vorgang ist.
Inklusive noch, finde ich, danach in dieser Szene dieses Gefühl der Schuld bei ihr, ja, das gemacht zu haben. Und dann sagt sie ja zu ihm, ich hoffe, das kann unter uns bleiben.
Ja, oh mein Gott, ja.
Also als könnte er damit an die Öffentlichkeit gehen, um ihren Ruf zu ruinieren. Ja. Und ne, obwohl er ja das gemacht hat, was verboten ist und was eigentlich seinen Ruf ruinieren könnte, wobei er natürlich in dieser Machtposition ist. Das fand ich auch ganz stark, diese Schuld dann von ihr, das getan zu haben und nicht den Hass auf ihn. Das, also natürlich habe ich das jetzt nicht erlebt, aber es wirkte auf mich auch sehr authentisch irgendwie, dieses Abbild.
Ja, ich finde, das sind so die beiden großen Themen gewesen in diesem Film. Also Loyalität und Schuld, diese beiden Fragen. Und die werden sozusagen in genau solchen Momenten immer wieder aufgegriffen. Es gibt so eine andere Szene, es ist ein ganz kleiner Moment, da ist Janine, eine Frau, die auch missbraucht wurde, sich aber trotzdem auf die Seite von ihm stellt und sich dann hinstellt und sagt, der hat uns auch ganz viel gegeben, der hat uns Sendezeit gegeben. Und das fand ich so interessant, weil sie darüber spricht, als wäre dieser Missbrauch, dieser sexuelle Missbrauch okay, weil es eine Gegenleistung gab. Also als wäre das irgendwie so ein legitimer Deal, der da abgeschlossen wurde. Und das steckt, finde ich, auch in dieser anderen Szene drin, mit diesem, wo eben Kyla ihren Rock hochzieht und gar nicht versteht, was gerade passiert und auch nicht so richtig versteht, kann sie Nein sagen, was passiert, wenn sie Nein sagt. Das ist irgendwie so eine, genau, sie kommt da in so eine extrem schwierige Situation und ich habe bei diesen beiden Szenen zusammen gedacht, gibt in beiden gar nicht so ein Bewusstsein oder eine Gesprächsgrundlage, was eigentlich okay ist und was falsch ist und was vielleicht auch zum Beispiel strafrechtlich relevantes Verhalten ist, ja. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut jetzt und habe gedacht, ja, das war 2016 und MeToo ging ja im Prinzip danach mit Harvey Weinstein in 2017 richtig los. Und ich finde, da sieht man nochmal ganz deutlich, wie solche öffentlichen Diskurse und das Sprechen darüber eben auch das Denken und auch das Bewusstsein dafür, was überhaupt Grenzverletzung und was überhaupt grenzverletzendes oder missbräuchliches Verhalten ist, wie das verändert. Und das fand ich total spannend.
Ja, auch dieser Satz von ihm, ne, dieses du kannst den Job haben, aber ich brauche auch was dafür. I need you to find a way to prove it. Ne? Also auch diese Idee so von ihm, dass er nicht direkt sagt, was er will, sondern dass er das quasi so andeutet und dass sie dann quasi in die Richtung gehen soll. Und dass man ja auch merkt später bei den unterschiedlichen Geständnissen der unterschiedlichen Frauen, dass das auch immer so unterschiedliche Situationen waren, wer wie viel gegeben hat und gegeben in Anführungsstrichen, wer das mitgemacht hat und wer nicht. Und ich finde auch, dass, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, dass echt ganz clever dass es eben keine Redaktion ist, für die wir Sympathie haben. Mhm. Also dass es nicht jetzt MSNBC ist oder sowas, wo wir denken, wobei das natürlich auch total interessant ist, Sexismus und sexuelle Belästigung in der linken Szene und so weiter, wäre auch ein ganz anderer, auch sehr interessanter Film. Aber ich finde gerade, dass wir hier Charaktere haben, die wir erstmal unsympathisch finden oder bei denen wir erstmal denken, ja, die arbeiten halt für den größten Gauner-Konzern an sich, aber trotzdem, das ist egal, ne? Denn das, was passiert ist, fordert trotzdem unsere Solidarität. Das ist eigentlich ein ganz starkes Statement, finde ich, was der Film macht. Die Kritik, die ich viel, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in diesem ganzen Fall nicht so ganz drin war vorher und auch jetzt so gemischte Gefühle habe bei diesem Film, weil viel, was ich gelesen habe, ist so, dass der Film so ein bisschen aber verkennt, also viel wegwischt, was Megyn Kelly und so auch noch für schlimme Sachen gemacht haben. Also wie sie sich rassistisch geäußert haben, homophob, wie in Trump und Fox News noch stärker zusammenhängen und so weiter. Also es wird so ein bisschen auch in der US-amerikanischen Öffentlichkeit diskutiert, der Film Pulls its Punches. Also da wäre eigentlich noch viel mehr und eine viel allumfassendere Fox News, Medienkritik, Sexismuskritik drin gewesen, die der Film nicht so ganz leistet. Und das ist eigentlich so ein bisschen auf Sparflamme gekocht und die kommen eigentlich alle so ein bisschen zu gut hier weg. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging.
Ich glaube, das Thema des Films ist am Anfang insofern auch ästhetisch und formal gesetzt, als dass man ja als erstes drei Voice-Overs hört, also von den drei Frauen, die wir begleiten. Und darum geht es in dem Film, also den Frauen eine Stimme geben. Das ist das Sujet des Films. Und deswegen glaube ich, das ist nicht Thema des Films, sich mit Fox News auseinanderzusetzen. Klar, es gibt natürlich Einblick in die ökonomischen und auch, wie soll ich sagen, energetischen Strukturen da drinnen, aber nur um zu erklären, wie eben dieses toxische Umfeld passieren konnte, dass diese sexuelle Belästigung überhaupt erst ermöglicht hatte. Ich glaube, Thema war einfach, also Fox News in seiner Fox News-ness war nicht das Hauptmoment, was es hier zu kritisieren galt, sondern eben vor allem diese Machtdynamiken, die ja repräsentativ sind auch für jede andere Redaktion. Also dass eine Person mit mehr Macht, andere Personen mit weniger Macht, beziehungsweise Frauen, subtil dazu drängt, Dinge zu tun gegen ihren Willen und noch dazu eine Situation herstellt, in der sich die Frauen isoliert fühlen und nicht trauen, mit anderen sich zu solidarisieren und dagegen aufzubegehren. Das kann auch in der liberalsten Redaktion der Welt passieren. Das ist ein universelles Momentum. Deswegen finde ich es nicht schade.
Ja, stimmt, ne, dass auch diese kapitalistischen stimmt, dass auch diese ganze Konkurrenzstruktur, die da herrscht, ne, dass alle auch immer gegeneinander ausgespielt werden und am liebsten auch den Job der anderen haben wollen würden, dass das auch Solidarität vielleicht verunmöglicht oder lange, bis es dann im Film dann doch auf eine Weise passiert, passiert. Wie fandet ihr denn diesen Charakter der von Kate McKinnon gespielten, ja, lesbischen Liberalen, die dann aber bei Fox News arbeitet? Ich fand, also das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Problem an manchen Teilen. Ich habe das Gefühl, hier wäre noch ein, vielleicht, du hast es auch vorhin gesagt, Samira, dass am Anfang so ein bisschen seltsam erzählt ist, so hier wäre vielleicht noch so ein stringenterer, besserer Film drin gewesen. Manchmal fand ich diese Dialoge ein bisschen sehr platt. Also sie hat, glaube ich, in drei verschiedenen Dialogen gesagt, ich bin eine lesbische Frau, die bei Fox News arbeitet. Und ich dachte irgendwann, ja, das haben wir aber schon verstanden. Also du musst es jetzt nach anderthalb Stunden nochmal genauso in diesem Satz sagen. So ab und zu, vielleicht sind das so ein bisschen Fehler des Skriptes, driftet der so ein bisschen sehr ins Plakative ab. Also ich glaube, man hätte da noch ein bisschen was deichseln können.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, also ich finde auch, die Figur hätte es für mich nicht gebraucht, die hätte man streichen können, also dass jetzt irgendwie bei Fox News auch lesbische, meinetwegen auch liberale Frauen arbeiten können, geschenkt. Ich finde, es passiert aber was anderes Interessantes bei dieser Figur, nämlich ist sie eigentlich unsolidarisch, weil eigentlich bittet Kayla sie um Hilfe mehrfach. Und es gibt diese eine Szene, wo sie sagt, du, ich glaube, es ist besser, wenn du mir nichts davon erzählst. Und sie setzt sich ihre Kopfhörer auf und dreht sich weg. Und sie ist natürlich eigentlich eine Figur, von der man erwarten würde, ja, die linke lesbische Frau, die muss jetzt zuhören und sagen, das geht so aber nicht. Und komm, wir gehen jetzt zur Polizei oder wir, weiß ich nicht, schalten hier den Betriebsrat ein oder was auch immer, Personalrat ein. Und das macht sie nicht und sie dreht sich weg. Und das ist wieder diese Frage nach Solidarität, also wie hilft oder kreiert ein Umfeld eben auch, sage ich mal, lässt Machtmissbrauch auch geschehen. Und das sind extrem individuelle Entscheidungen. Und das finde ich an der Figur jetzt nicht unbedingt so besonders passend erklärt, aber ich glaube, was der Film machen will, ist, dass er sagen will, das sind sehr individuelle Entscheidungen und nicht, weil jemand ein bestimmtes Mindset hat, heißt es, dass er sich auf eine bestimmte Art verhält, wenn es um Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt geht. Und das ist auch so ganz stark meine Erfahrung mit den Quellen. Also das wird genauso unterschiedlich, wie Menschen sich verhalten, genauso unterschiedlich wird das auch wahrgenommen. Also meine Erfahrung ist, dass das, was Personen sagen, was sie erlebt haben, sozusagen die Schwere eines mutmaßlichen Übergriffs hat sehr wenig mit dem Empfinden zu tun. Also es gibt manchmal Leute, die mir Sachen erzählen, sagen, ich weiß gar nicht, ob das interessant für dich ist, aber gut, ich kann es dir jetzt mal erzählen. Und dann sage ich, ja, sprich doch erstmal mit mir, und dann erzählen die strafrechtlich relevante Sachen, die sehr schwerwiegend sind. Und es gibt andere Leute, die sagen, mir ist was ganz Schlimmes passiert und ich bin seit Jahren damit beschäftigt. Und es sind aber dann Schildern, die mir Szenen, die so sind, dass ich sage, pff, die fallen in so einen Graubereich, dass ich eigentlich nicht mehr darüber berichten kann. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit dieser Figur.
Oder vielleicht kann man sogar an der Figur nochmal sagen, dass hier nochmal dieses Individuum im Kapitalismus nochmal rausgestellt wird, dass obwohl man quasi nach, also nicht nach außen, weil sie ist ja undercover, aber quasi eigentlich linksliberal ist und ein Poster von Hillary Clinton hat und selber in einer lesbischen Beziehung hat und selber ja quasi die Gefahr läuft, entlarvt zu werden, ne? Sie hat ja so ein Foto da mit einer Ex-Freundin auf dem Tisch, dass dann trotzdem die Solidarität hier fehlt, weil das der einzige Job ist, den sie ja bekommen hat. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, man kann bestimmt noch irgendwo anders arbeiten als bei Fox News, aber sie will natürlich auch Karriere machen und so weiter. Und das, vielleicht ist das noch mal so ein Kommentar auch über so oberflächlichen Linksliberalismus, auf dem man vielleicht dann ja bei Twitter oder Instagram sagt, dass man auch MeToo zum Beispiel super findet, aber dann in der tatsächlichen Situation dann doch von diesen Kapitalinteressen so unterworfen ist, dass man es dann nicht macht. Vielleicht wollten die auch das so ein bisschen hier ausdrücken.
Ich glaube auch, also weil der Missbrauch ist ja auch möglich durch die ökonomischen Abhängigkeiten, in denen sich ja alle in diesem System befinden. Und es wird auch von Megyn Kelly ja später thematisiert. Sie sagt ja, der Mann sagt, was hast du denn zu verlieren, warum machst du das mit? Und sie sagt, ja, das Haus, alles, das Geld. Und ich glaube, diese Figur war explizit auch da, um zu zeigen, dass wenn sie einmal in diesem Betrieb drin sind, sie in einer Art Sackgasse sind, was den Missbrauch ja quasi nochmal, oder das, die Energie hinter dem Missbrauch ja nochmal verstärkt, weil die Personen, die dann in diesem System drin sind, abhängig davon sind, dass das so funktioniert, weil es keinen anderen Weg, es gibt keine anderen Arbeitgeber, keine anderen Optionen für sie. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als sich dem System zu fügen. Und ich glaube, das sollte das auch so ein bisschen mit ausdrücken. Aber so dramaturgisch hätte es für mich jetzt die Figur auch nicht unbedingt gebraucht, aber ja.
Juliane, hast du noch andere Sachen so erkannt, quasi, wo du dachtest, ah, das ist super dargestellt oder das?
Ja, also ich fand ganz spannend, es wird ja bei Megyn Kelly sehr viel Zeit darauf verwendet, dass sie sich überlegt, sage ich jetzt was oder sage ich nichts, weil sie ist ja eben auch selber missbraucht worden und sagt, dass sie missbraucht worden ist und überlegt ganz lange, geht sie damit nun an die Öffentlichkeit oder nicht. Und meine Erfahrung aus den Recherchen ist schon, dass je mehr die Personen zu verlieren haben, umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich über Missbrauchsfälle äußern werden, ob sie nun selber davon betroffen sind oder davon wissen. Also ich habe das Gefühl, bei solchen Recherchen, die Personen, die sprechen und sind ganz oft die auf, ich sag mal, die sozusagen in der Hierarchieebene sehr weit unten sind. Nicht die ganz, ganz Verletzlichen, aber auch manchmal, auch die, die nicht mal einen legalen Aufenthaltsstatus haben oder so. Das sind die, die dann kommen und sagen, das kann so nicht weitergehen, ich muss jetzt was machen und ich will jetzt was sagen. Und das sind oft die Ersten, die auch als Quellen zu uns kommen. Und dann sagt man, gut, jetzt dann arbeitet man irgendwie mit denen und dann merkt man so, ich muss jetzt mal irgendwie aus einer Führungsebene oder wenigstens aus einer mittleren Führungsebene mal verstehen, was da eigentlich passiert und was da überhaupt bekannt ist. Und meistens ist da ja natürlich viel mehr bekannt, weil die sozusagen näher am Zentrum der Macht sind. Und dann wird es extrem schwierig, ja. Und Megyn Kelly ist ja in diesem Betrieb eigentlich jemand, der sehr, sehr nah, sehr, sehr mächtig ist. Dadurch aber auch extrem viel zu verlieren hat und das weiß sie auch und damit kämpft sie irgendwie, wie Samira das eben auch gesagt hat, dass sie sagt, ja, ich habe hier alles zu verlieren, ne? mein Wohlstand, mein Haus, meine Karriere und da geht sie ein sehr großes Risiko ein, indem sie sich dann äußert und das fand ich spannend, sozusagen diese Dynamik auch dort so zu beobachten. Und es gibt noch was Zweites, was ich auch gut fand und zwar dass sie sagt, dass sie da auch so ambivalent ist in sozusagen, wie sie Roger Ailes beschuldigt. Also es gibt diese Szene, wo sie im Auto mit ihrem Mann ist und so aufzählt, was sie alles an ihm mag. Und dass Roger Ailes eben jemand ist, der auch ganz viel Gutes tut für die Personen, die bei Fox News arbeiten und denen Jobs verschafft oder denen Jobs erhält, weil die krank sind und die finanziell unterstützt und so. Und eben trotzdem jemand ist, der einen ganz schwerwiegenden Missbrauch an sehr, sehr vielen Frauen verübt hat. Also diese Ambivalenz in der Figur, die da so dargestellt wird, die das dann aber auch für die Betroffenen extrem schwierig macht, gegen ihn zu sprechen, weil sie sagen, ja, aber er hat ja auch so viel Gutes getan. Das ist auch in der Tat was, was ich ganz konkret aus einer Recherche von mir kenne, wo das genauso war, wo die Personen sich teilweise sehr schwer getan haben, weil die, und das auch immer wieder betont haben, gesagt haben, aber der hat auch ganz viel Gutes getan. Und ich glaube sozusagen, dann eben nicht so schablonenartig zu sagen, das ist jetzt aber hier die böse Figur, sondern diese Ambivalenz und diese Widersprüchlichkeit und auch diese Komplexität, so eine Person dann so darzustellen, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Das ist, finde ich, auch wirklich ein Bonus bei dem Film. Es gibt ja die Amazon-Serie The Loudest Voice, der genau denselben Fall in Serienform aufgearbeitet hat, wo Russell Crowe die Rolle von Roger Ailes spielt. Und im Vergleich dazu, also John Lithgow natürlich ganz, ganz toll, auch sehr nuanciert gespielt, auch dieses Paternale, aber auch Väterliche ja manchmal dargestellt hat. Und im Vergleich dazu Russell Crowe eigentlich auch sehr gut gespielt, aber es war wirklich, wie du gesagt hast, sehr schablonenhaft. Also von vornherein war das der sleazy, creepy Typ, den der Zuschauer auch die ganze Zeit einfach nur eklig und hassenswert und finden sollte. Und ich finde, bei Bombshell hat der Film, der musste das ja gar nicht rauskehren, weil alleine die Handlungen sprachen so laut, dass man sowieso natürlich diese Person bewertete, so wie man sie bewerten musste, nämlich dass es ein schrecklicher Mann, der Frauen ausnutzt und missbraucht, ohne dass aber mit dem Holzhammer, mit dem Wahaha, der böse Antagonist, der dort inszeniert wird, eben als um die Ecke schleichender Creep oder sowas, fand ich viel souveräner und selbstbewusster in der Narration und viel auch wahrhaftiger, weil es ja so im Leben ist. Also es ist ja nie so, dass Männern auf der Stirn sofort draufsteht, ja, Sexual Predator. Und genau diese Ambivalenz, die man ja dann auch als Opfer sexuellen Missbrauchs mit sich trägt. Also kann man aushalten, dass jemand, der eigentlich gute Handlungen vollzieht, auch gleichzeitig sehr, sehr schlechte Taten einer Person gegenüber ausführt. Und das hat der Film, glaube ich, auch ganz gut eingefangen. Ich fand auch übrigens die, neben der schauspielerischen Leistung natürlich von allen Beteiligten, also wie gesagt, Margot Robbie, Charlize Theron und auch Nicole Kidman, einfach unfassbar gut gespielt. Und ich finde, ihr Schauspiel hat auch den Film insgesamt eleviert, also den Film die Größe gegeben, die er auch gebraucht hat, um diese Erzählungen wiedergeben zu können. Aber auch die inszenatorische Raumnutzung, also zum Beispiel dieser Aufzug, der quasi wie so eine Metapher für den Karriereauf- und Abstieg dargestellt wird. Und dann eben diese eine Schlüsselszene, wo die drei Frauen sich plötzlich räumlich in dieser auch sackgassenhaften Situation befinden, während dann die eine mit dem Aufzug in den berühmt-berüchtigten zweiten Stock fährt, was ja auch die Instanz ist, ja auch interessant, dass gesagt wird, wenn man sagt, ich fahre in den zweiten Stock, meint man eigentlich Roger Ailes, meint man eigentlich den Chef, meint man das Auge, das über uns alle quasi wacht. Und diese drei Frauen kommen zusammen und alle drei haben Schicksale, die miteinander verwoben sind zu dem Zeitpunkt und auf eine dramatische Art miteinander verbunden sind. Also alle drei sind Opfer dieses Missbrauchs und dieser Demütigung, aber wissen das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und allein diese visuelle Darstellung, also von dem gesellschaftlichen Aufzug, der in diesem kleinen Raum diese Opfer zusammenbringt, die aber, weil sie nicht miteinander sprechen können oder sich nicht trauen, das gar nicht wissen. Das fand ich eine sehr, sehr faszinierende, also einfach auch wirklich gute Inszenierungsarbeit in dem Moment.
Mhm. Ja, alles klar. Bombshell, ab heute in den Kinos. Ich gehe natürlich raus mit der Frage, sollte man diesen Film gesehen haben? Juliane?
Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe jetzt noch einen Ohrwurm von der Musik. Ja, auf jeden Fall anschauen. Ich finde es ein total relevanter Film. Es ist auch trotzdem irgendwie ein unterhaltsamer Film. Man kann sehr, sehr viel lernen. Ich habe das Gefühl, wir haben das alle gar nicht so genau mitverfolgt, was da eigentlich passiert ist, weil das vor dieser Aufmerksamkeit für MeToo war. Es war ja eben ein Jahr vorher. Und gleichzeitig werden da drin wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, die extrem zeitgenössisch und relevant genau jetzt sind.
Ja, auch von mir eine große Sehempfehlung. Wie gesagt, ich halte es auch für einen sehr wichtigen Film, der eben diese Mechanismen sehr gut und sehr eindrücklich aufdröselt und darlegt.
Ich finde ihn auch ganz interessant. Ich finde auch, dass das sehr spannend ist, was ihr zu dem Film gesagt habt, dass er sich gut dazu eignet, danach mal drüber zu diskutieren. Auch, dass es eben gerade, wie schon ein paar Mal gesagt, in einem Setting ist, mit dem wir nicht direkt Sympathien haben. Ich fand es aber doch an manchen Stellen zu plakativ. Ich finde auch, dass, also ich fand die schauspielerische Leistung der Schauspielerin auch richtig gut, aber ich fand, dass das Skript manchmal ein bisschen, also es wirkte dann immer wieder doch ein bisschen unauthentisch. Dann gab es wieder diese Erzählung, also das, da merkt man so ein bisschen, dass es diese Adam McKay-Schule von The Big Short ist, die uns jetzt halt sehr, sehr viele Filme beschert und manche sind besser wie The Report und manche sind schlechter wie dieser Panama Papers Film von Netflix. Alle versuchen sich so ein bisschen jetzt mittlerweile daran. Ich weiß nicht, ob man unbedingt hier exakt diese Form hätte wählen müssen und ja, ab und zu wirkt das so ein bisschen karikaturhaft. Ich finde auch gerade die Darstellung von Roger Ailes, die du so gelobt hast, Samira, hat mir hier auch nicht so ganz so gut gefallen, aber ich finde an sich trotzdem ist sehr interessant, dass das Thema jetzt hier so verhandelt wird und dass der Film auch, ja, glaube ich, kontrovers diskutiert werden kann. Wahrscheinlich hätte man trotzdem noch, auch wenn du meintest vorhin, Samira, dass das jetzt nicht das Hauptziel des Films gewesen wäre, Fox News noch auf eine bisschen andere Art vielleicht einordnen können, aber ich denke, man kann sich den auf jeden Fall anschauen. Genau, gibt's ab heute in den deutschen Kinos. Und ich will von euch natürlich wissen, was ist der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt?
Ich habe 1917 im Kino gesehen. Und der war wirklich bemerkenswert. Also die Immersion, die durch, ach so, ja, es geht um einen Messenger, also einen Soldaten, der von A nach B im Grunde genommen laufen muss, um eine wichtige Botschaft zu übermitteln, die aus kriegsstrategischen Gründen extrem wichtig ist, sehr vielen englischen Soldaten das Leben retten wird. Und wir verfolgen diesen Soldaten in einer Plansequenz über einen Tag hinweg, glaube ich, genau, einen Tag und eine Nacht hinweg. Es gibt also keinen Schnitt, beziehungsweise für uns keinen sichtbaren Schnitt, und das Ganze bekommt dadurch eine ganz faszinierende, immersive Ästhetik. Man schwitzt mit dem Protagonisten, man weint mit dem Protagonisten, man friert mit ihm. Es sieht ein bisschen auch aus, auf eine gute Art, wie ein Let's Play. Also es hat irgendwie auch irgendwie ähnliche Dynamiken wie gut inszenierte Videospiele, und das meine ich aber als Lob tatsächlich. Also ein sehr, sehr faszinierender Film, der Krieg wirklich nochmal auf eine formalistisch sehr, ja, intensive Art und Weise dem Zuschauer näher bringt.
Genau, das meinte auch Lukas Kurstadt, als wir hier drüber gesprochen haben. Folge kann man sich natürlich auch anhören. Und Juliane, du hast einen Film, der auch so ein Fake-One-Take ist wie 1917, ne?
Richtig. Ich habe zuletzt geguckt, einen Film, der schon etwas älter ist, ich glaube von 2014 oder 2015, und zwar Birdman. Den habe ich auf Netflix geschaut, zu Hause auf meiner Couch. Und es ist ein sehr, sehr guter Film, der, das ist so eine schwarze Komödie, die eigentlich sehr stark verhandelt, so etwas wie die Abgeschmacktheit oder so ein bisschen das vulgär popkulturelle Hollywood versus intellektuelles Broadway. Und der macht das extrem unterhaltsam und klug. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu schauen.
Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr mit mir über Bombshell gesprochen habt.
Gerne.
Gerne.
Das war's für Katz für diese Woche. Nächsten Donnerstag müsste ich dann eigentlich schon mit Wolfgang Schmidt zusammen sitzen auf der Berlinale. Da berichten wir dann täglich. Von da bis dahin findet ihr alles, was Samira macht, natürlich bei Übermedien zum Beispiel oder auf Twitter. Und bei Juliane ist es auch so, natürlich bei BuzzFeed News mal vorbeischauen. Und genau, falls ihr Katz noch nicht abonniert habt, wir haben, glaube ich, Tausende Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören, aber nicht abonniert haben, dann solltet ihr das noch machen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter unter @chr_eichler. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com ist die Adresse. Und ihr findet Katz natürlich auch auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Ihr könnt den Podcast natürlich auf Spotify hören oder in jeder anderen Podcast-App eurer Wahl. Überlegt euch gerne, ob ihr ein Abo dalassen wollt, dann verpasst ihr die Folgen nicht. Und wir freuen uns natürlich sehr, oder beziehungsweise ich freue mich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung in der Apple Podcast App gibt. Und natürlich danke ich wie immer unseren beiden Studiobossen Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eisel, Joshua Franz, Lisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Falk Tschitschmann und natürlich meiner Oma. Vielen Dank. Und falls auch ihr am Ende einer jeden Katz-Folge genannt werden wollt, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/katz. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.